Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Sören Brinkmann Ihnen einen guten Tag. Bauen, bauen und noch mehr bauen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich gefördert. Die Bundesregierung hatte sich ambitionierte Ziele gesetzt, bleibt aber weit dahinter zurück, wie Bundesbauministerin Clara Geiwitz wiederholt einräumen musste. Dabei ist die Zahl von 400.000 gerade mal der Durchschnitt, wenn man sich die zurückliegenden 75 Jahre in der Bundesrepublik anschaut in Sachen Neubau. Fest steht, einen Bauboom, den gibt es nicht. Und so ist auch erstmal keine schnelle Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erwarten. Gerade in Ballungsräumen, da sind die Mieten oft hoch und die Wohnverhältnisse beengt. Deshalb suchen Kommunen, aber auch genossenschaftliche Initiativen oder auch natürlich die privatwirtschaftlichen Unternehmen nach Alternativen, wie die Wohnungsnot verringert werden kann. Und da müssen auch kreative Ideen her, vielleicht neue Wohnkonzepte, in denen Wohnraum teilweise gemeinsam genutzt werden kann. Die Kommunen helfen zum Teil, Wohnraum anders zu verteilen. Da gibt es etwa Wohnungstauschbörsen, über die wir heute sprechen. Und wir fragen aber auch, wo hilft letztlich nur der Neubau, wo müssen einfach neue Wohnungen her? Darüber wollen wir heute sprechen in der Agenda über Konzepte gegen die Wohnungsknappheit. Mit Nadine Nebel, sie ist Forschungsreferentin an der Hochschule Düsseldorf am Institut für lebenswerte und umweltgerechte Stadtentwicklung. Guten Tag.
Hallo.
Und außerdem begrüße ich zugeschaltet Dirk Zalewski, den Präsidenten des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Guten Morgen, Herr Zalewski.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Ja, und auch Sie können gerne mitdiskutieren. Unser Thema heute gefragt sind kreative Ideen, Konzepte gegen die Wohnungsknappheit. Sie können sich gerne bei uns melden. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und notieren Sie darin gerne auch die Telefonnummer, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen. Ja, und wenn wir über die kreativen Ideen heute sprechen, dann würde ich gerne erstmal in der Runde anfangen, vielleicht zunächst bei Ihnen, Frau Nebel. Wie nehmen Sie die Lage wahr? Wie weit sind wir mit kreativen Ideen auf dem Wohnungsmarkt?
Puh, also weit weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es gibt gute Ansätze, die aber an irgendwelchen Stellen zu stocken scheinen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das noch hinbekommen.
Da hört man Optimismus und Sie haben ja auch selbst an einem Projekt in Anführungsstrichen mitgearbeitet. Sie haben es wissenschaftlich evaluiert, ein Tiny House Projekt in der Nähe von Köln-Düsseldorf in Jülich.
Genau, es ist noch nicht evaluiert, es ist noch in den Anfangsschuhen. Die SEG Jülich, die Stadtentwicklungsgesellschaft in Jülich, die wird eine Tiny House Siedlung umsetzen. Die Grundstücksvergabe wird Ende des Jahres stattfinden, voraussichtlich. Und genau, wir als Hochschule werden dieses Projekt mit begleiten. Wir werden da auch einen Prototypen hinsetzen, einen Tiny House Prototypen, der dann als Reallabor fungiert und beforscht wird.
Auch darüber sprechen wir heute hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Und Herr Zalewski, wenn ich Sie anspreche, Dirk Zalewski, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, wie viel Kreativität, wie viele kreative Ideen sehen Sie auf dem Wohnungsmarkt?
Ja, man muss ja erstmal den Raum für Kreativität betrachten und der ist sehr stark eingeschränkt. Wir haben eine extrem hohe Regulatorik, sowohl was die Mietenregulierung betrifft, als auch was die Bauregeln betrifft. Also das mit dem Bauen, mit dem kreativen Bauen ist gar nicht so einfach, weil man sehr schnell an die Grenzen, die der Staat da setzt, über viele Verordnungen, Vorschriften, Gesetze, die einzuhalten sind, da ist für Kreativität meiner Meinung nach zu wenig Raum.
Das heißt, das Baurecht setzt der Kreativität dann Schranken, aus Ihrer Sicht?
Ja, das Baurecht, der Klimaschutz, der Schutz vor allen möglichen Gefahren, die das menschliche Leben in irgendeiner Form beeinträchtigen können, wie Lärm oder Feuer oder anderes. Da sind also meine Ingenieure und Planerinnen arbeiten mehr daran, Formulare auszufüllen, als wirklich Ideen zu entwickeln. Mhm. Da ist, glaube ich, ein Kern des Problems.
Dem kann man natürlich entgegenhalten. Sie haben jetzt Feuer etwa angesprochen, dass zum Beispiel Brandschutzverordnungen oder Ähnliches natürlich auch ihren Sinn haben.
Ohne jeden Zweifel. Natürlich ist Brandschutz eine wichtige Geschichte. Nur ob er so kleinteiligst geregelt sein muss, wie das in Deutschland der Fall ist, das ist eine andere Frage. Wir müssen ja, wir sagen immer, wir sind alle gute Europäer. Wir müssen ja nur mal den Blick ins europäische Ausland richten und mal zum Beispiel schauen, wie die Niederländer bauen. Die wohnen sicherlich auch nicht schlecht, aber sie bauen deutlich günstiger. Und das hat eine Reihe von Gründen.
Auch darüber reden wir, über das Baurecht, über Vorschriften, die gesetzt sind und möglicherweise, so wie Herr Salewski sagt, die auch den kreativen Ideen manchmal den Raum nehmen. Wir werden außerdem gleich hören hier in der Sendung Martin Horn. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau und hat dort unter anderem eine Wohntauschbörse umgesetzt. Und es gibt etliche andere Maßnahmen, die er in Freiburg umsetzt. Denn Freiburg gehört zu den am stärksten wachsenden Städten in Deutschland. Auch das wird gleich ein Thema sein. Aber bevor wir uns vertiefen in diese kreativen Ideen, wollen wir vielleicht noch einen Moment bleiben bei der Bestandsaufnahme. Also natürlich fragen wir nach kreativen Ideen, nach neuen Konzepten gegen die Wohnungsknappheit, weil es eben eine Wohnungsknappheit gibt. Die Frage ist natürlich, woher kommt die? Ist es alleine, dass es zu wenig gebaut wird? Und wo sehen wir die am deutlichsten? Herr Salewski vielleicht zunächst. Was sind wirklich die maßgeblichen Probleme und woher kommt diese Wohnungsknappheit aus Ihrer Sicht?
Also man muss das Thema sicherlich sehr differenziert betrachten, denn es ist regional extrem unterschiedlich. Wir haben auch Gegenden in Deutschland, wo wir ein Überangebot an Wohnraum haben. Das sind aber genau die Gegenden, die für die Menschen unattraktiv sind, weil die Arbeitsplätze und die Infrastruktur in diesen Gegenden nicht so da ist, dass man gerne dort wohnen möchte. Das Wohnungsproblem haben wir in den großen Städten, ja, auch vor allem in den Universitätsstädten, wo Studierende keinen Wohnraum mehr finden und wo die Arbeitsplätze attraktiv sind. Also über Mietpreise in München hat jeder schon mal was in der Zeitung gelesen, in Berlin, in Stuttgart, in Hamburg. Also in den A-Standorten ist es extremst, in den B-Standorten ist es auch schon schlimm und selbst in den C-Städten, also in den kleineren Mittelzentren, geht das auch schon los, dass der Wohnraum nicht mehr angemessen zur Verfügung steht.
Und über welchen Zeitraum reden wir jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, dass möglicherweise jetzt schnell neue Wohnungen gebaut würden? Wie lange bleibt diese Lage dann so angespannt?
Also wir müssen ja erstmal sehen, wie lange es dauert, bis man überhaupt einen Bagger auf der Baustelle hat. Und das sind, glaube ich, die Themen, die wir auch schon länger mit der Politik diskutieren und jetzt auch gesellschaftlich mal diskutieren müssen. Weil wenn Planungsprozesse länger dauern als der eigentliche Bauprozess, dann ist irgendwas faul im System. Und das ist beklagenswert. Wir haben jetzt erst digitale Bürgerbeteiligung eingeführt beim Bebauungsplanverfahren. Das hätte man auch vor 10 oder 15 Jahren schon tun können. Also ein Internetbrowser gibt es schon ziemlich lange. Mhm. Das sind alles schnelle Hilfe durch Wohnungsneubau wird es nicht geben. Das kann nicht das Problem nächstes oder übernächstes Jahr lösen. Denn so lange würde es ja schon dauern, um überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Natürlich brauchen wir viel mehr Neubau, nur der Startschuss hätte schon vor viel längerer Zeit geben können. Wir hatten lange Zeit die Maßgabe in der Stadtplanung, Deutschland schrumpft. Die Bevölkerungsprognosen vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren sahen so aus, dass wir 2030 wahrscheinlich 72 Millionen Einwohner haben. Wir haben jetzt 2024 und haben 85 bis 89 Millionen, man weiß ja nicht so genau. Das heißt also, die Prognosen waren falsch. Aber alle haben sich auch in der Kommunalplanung auf diese Prognosen verlassen und eher restriktiv Bauflächen ausgewiesen und eher weniger Wohnungsbau ermöglicht, als mehr zu ermöglichen. Und das jetzt umzudrehen in kurzer Zeit, ist eine ziemlich harte Aufgabe, gerade mit den derzeitigen Randbedingungen, was Kosten und anderes betrifft.
Mhm. Nadine Nebel, Sie beschäftigen sich mit Stadtentwicklung an der Hochschule Düsseldorf und nun hat Herr Salewski schon angesprochen, es gibt genug Wohnraum da, wo die Leute eben nicht wohnen wollen, nicht wohnen können, weil eben die Anbindung nicht entsprechend ist, weil die Arbeitsplätze nicht da sind. Das heißt, natürlich zieht es alle in die, das ist auch eine Binse seit Jahren, in die Ballungsräume, aber auch genau da ist natürlich eigentlich gar nicht mehr genug Platz, um vielleicht neue kreative Ideen wirklich umzusetzen. Das heißt, es scheitert dann manchmal vielleicht gar nicht an den Vorschriften, wie Herr Salewski es eben schon beschrieben hat, an den Regularien, sondern einfach an der Platznot.
Ja, für Neubau gebe ich Ihnen da recht. Was meiner Meinung nach nicht genug genutzt wird, sind die Aufstockungen. Aber da kenne ich mich rechtlich auch nicht gut genug aus. Aber gerade so Garagenhöfe oder sowas, die aufgestockt werden oder aber auch solche Ideen, die jetzt auch, glaube ich, teilweise geprüft werden, wenn halt Städte autofrei werden sollen, was kann zukünftig mit den ganzen Parkhäusern geschehen? Ist da eine Möglichkeit halt eben eine Nachverdichtung irgendwo in irgendwelchen Gebieten, ja, eben, auf, also was mein Gebiet betrifft, Tiny Houses vielleicht hinzusetzen. Meiner Meinung nach ist es halt so, dass eigentlich, wenn man sich die reine Wohnfläche anschaut, in den, auch in den Ballungsgebieten, die ist nicht gering. Das Problem ist aber, dass die Wohnungen teilweise falsch genutzt werden. Also Menschen wohnen alleine auf großen Flächen und in zu kleinen Wohnungen leben zu viele Personen, dass die Wohnung überbelegt ist. Und da ist, glaube ich, ein Hebel, an dem gedreht werden könnte.
Mhm. Das heißt dann, ich habe eben schon mal Wohnungstauschbörsen angesprochen, so etwas, dass man so etwas umsetzt.
Genau, genau. Dass man das besser unterstützt, mehr unterstützt, weil, also da ist, glaube ich, eben einmal der Punkt, dass man, wenn man eben schon jahrelang einen Mietvertrag hatte, der einfach günstige Konditionen hat und dann in eine kleinere Wohnung umzieht, um halt eben die größere Wohnung eben für eine mehrköpfige Familie frei zu machen, wenn man denn dann vielleicht alleine in dieser Wohnung lebt, dass man quasi finanziell bestraft wird, dadurch, dass die Miete in der neuen Wohnung einfach höher ist als in der alten Wohnung und der Quadratmeterpreis einfach steigt.
Typischerweise ändert sich ja auch unser Wohnen im Laufe des Lebens meistens sogar einige Male. Als Kind lebt man bei den Eltern, dann während der Ausbildung vielleicht im Studentenwohnheim oder in der WG. Dann kommt die gemeinsame Wohnung mit Partnerin, mit Partner, vielleicht dann auch Familie dazu mit Kindern. Im Eigenheim, so stellen sich das viele vor. Und in diesem Eigenheim oder in diesen Wohnverhältnissen, in denen man in der Familie gelebt hat, bleibt man dann sehr oft bis ins hohe Alter, vielleicht das ganze Leben lang. Das heißt, muss man auch an diesem Wohnbiografieverlauf ein bisschen schrauben?
Genau, wie Sie beschreiben, ich glaube, das ist sehr viel gelernt. Also ich persönlich, wenn ich mal ganz kurz von mir sprechen darf, bei mir war es auch so, ich habe erst natürlich bei meinen Eltern gewohnt, auch in einem kleinen Einfamilienhaus, hatte ein kleines Kinderzimmer. Und dann zum Studium dann in eine Einzimmerwohnung und in meinem Kopf war halt, wenn ich dann Geld verdiene, dann wirst du größer wohnen, ohne zu hinterfragen, ob ich diesen Platz eigentlich brauche. Und ich glaube, dass das bei vielen so ist, dass die Eltern es quasi vorleben, wie quasi so der Wohnverlauf sein wird und dass weniger hinterfragt wird, ob das das ist, was man halt selbst wirklich an Platz benötigt oder ob das die Wohnform ist, die für einen selbst in Frage kommt. Wenn man mal so schaut, das freistehende Einfamilienhaus, das verspricht nach also laut Studienlage immer noch das höchste Wohnglück. Und da stellt sich halt auch die Frage, ist das halt so, weil es halt so kommuniziert wird oder ist es halt so, weil es halt wirklich ist? Also dieses Henne-Ei-Prinzip. Und ich glaube, da braucht es vielleicht auch frühzeitiger oder generell überhaupt Aufklärung, auch in der jüngeren Generation, welche alternativen Wohnformen es noch gibt, außer eben diesem später konventionellen Einfamilienhaus und welche Chancen dadurch auch gegeben werden.
Stichwort nochmal der Wohnungstausch. Wir werden gleich das vertiefen mit Martin Horn, dem Oberbürgermeister von Freiburg, wo es so eben genau so ein Konzept gibt, dass die Familie, die junge Familie, die möglicherweise zu beengt wohnt, dann die Wohnung tauscht mit einem älteren Herrn, einer älteren Dame, die keine Familie mehr hat und auf 120 Quadratmetern zum Beispiel lebt. Das ist so eine Idee, die wir gleich noch vertiefen werden. Eine andere Möglichkeit ist es ja im Grunde, dass man zum Beispiel dann auch fürs Alter andere Wohnformen schafft. Also es gibt zum Beispiel das Clusterwohnen, habe ich gelesen. Das ist einen gemeinsamen großen Wohnraum gibt, an den sich dann zum Teil kleine private Wohnbereiche anschließen, alten WGs. Es gibt solche Arten von neuen Wohngemeinschaften auch fürs Alter eigentlich. Welche Bedeutung spielt das inzwischen?
Ich glaube, das wird immer mehr tatsächlich, aufgrund dessen auch, dass ist, glaube ich, nicht mehr so einfach auch ist, im Alter ja irgendwie versorgt zu werden, sage ich jetzt mal. Und dass man sich dann gegenseitig hilft, auch in diesen Alters-WGs und sich halt auch austauschen kann. Also diese soziale Einbindung einfach ist, wird definitiv immer wichtiger. Und dass es halt wegkommt von diesem typischen Altenheim, die ja generell, glaube ich, immer stark mit Krankheit und ja, einfach negativ behaftet sind, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, da braucht es irgendwie positive Anregungen.
Gefragt sind auf jeden Fall kreative Ideen, Konzepte gegen die Wohnungsknappheit. Das ist unser Thema heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Sie können sich gerne beteiligen, wenn Sie möglicherweise selbst Erfahrungen schon gemacht haben mit neuen kreativen Wohnideen, wenn Sie Ideen haben oder wenn Sie sich anderweitig beteiligen möchten zu unserem Thema, rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und die hat bereits Herr Jena aus Frankfurt am Main gewählt, der jetzt in der Leitung ist. Guten Morgen, Herr Jena.
Ja, guten Morgen alle. Ich finde diese ganzen Ideen, die jetzt zum Beispiel Frau Nebel vorgestellt hat, wirklich sehr schön mit Tiny House Konzepten oder alternativen Wohnprojekten. Aber ich denke, diese Projekte sollten sich nicht missbrauchen lassen als eine Mangelverwaltung für fehlenden Wohnungsbau. Da würden die drunter leiden und es darf ja nicht Freundschaft zu den Nachbarn eine Voraussetzung dafür sein, dass ich überhaupt wohnen darf. Ja, sondern wir brauchen mehr Wohnungen auf dem Markt und schnell. Denn auch für den Wohnungstausch, ja, da braucht man diese ganzen Börsen nicht, wenn es normalerweise gibt es einen gewissen Leerstand, das ist halt im Moment nicht der Fall, weil der Markt so voll ist. Und damit wir wieder mehr Wohnungen bekommen, ja, also diese Konzepte dürfen da die Politik nicht entlasten, so jetzt brauchen wir keine Wohnungen mehr bauen, weil die Leute wohnen ja alle in Wohnprojekten, sondern natürlich brauchen wir mehr Wohnungen. Und dafür sollte jetzt bundesweit das parkplatzfreie Bauen wieder legalisiert werden, wie das in Hamburg und Berlin der Fall ist.
Mhm. Also vielleicht kurz als Einordnung eben, es gehört unter anderem zu den Regularien beim Wohnungsneubau, dass, korrigieren Sie mich, ich glaube 1,5 Stellplätze durchschnittlich pro Wohnung verfügbar sein müssen.
Das ist regional unterschiedlich, aber sie gehört auf jeden Fall zu den Hauptkostentreibern im Wohnungsneubau. Mhm. Und dass das zu viel ist, da sind sich die Fachleute eigentlich einig. Aber man kann es auch komplett abschaffen, wie in Hamburg und Berlin das ja auch schon seit 20 Jahren sehr gut läuft. Diese Stellplatzpflicht verstärkt für die Kommunen den Verkehrsdruck und nimmt ihn nicht. Ja, also da kommen ja dadurch immer mehr Autos in die Stadt. Sie verteuert die Neubauten um 10%, wenn da eine Tiefgarage dabei ist. Und schon für das Klima ist das überfällig, dass diese Regelung abgeschafft wird, sondern die Leute müssen frei selbst entscheiden dürfen, ob sie mit oder ohne Autos bauen wollen. Oder man muss eigentlich oberirdische Autostellplätze sogar begrenzen, um mehr Platz für Wohnungen zu bekommen. Ja, dazu gehört, dass die Garagennutzung wieder freigegeben werden muss. Also Haushalte ohne Auto müssen doch ihre Garage auch anderweitig als Arbeitsplatz oder wenn es baulich sonst geht zum Wohnen auch nutzen dürfen.
Herr Jena, ich glaube, der Appell ist deutlich geworden, dass Sie sagen, auch es geht vor allem um den Neubau und alles, was an Konzepten, möglicherweise an kreativen Ideen entwickelt wird, das dient im Grunde nur der Entlastung, die Politik da ein bisschen aus der Verantwortung herauszunehmen. Wenn ich aber trotzdem nochmal bei diesen kreativen Ideen, bei anderen Wohnkonzepten bleibe, wir haben eben von Frau Nebel schon gehört, dass es natürlich etwa in alten WGs im Cluster wohnen mit mehreren in einem gemeinschaftlichen Umfeld, dass das vielleicht ja auch etwas Positives bringt, wenn man es vergleicht, dass es dann eben nicht mehr das Altenheim ist, sondern eine große alten WG etwa. Also würden Sie in dieser Hinsicht dann doch auch neuen kreativen Wohnideen eine Chance geben?
Diese Ideen alle toll. Wohnprojekte, Tiny House Projekte, ich finde das super. Es darf nur kein Ausweg sein für die Politik, um die Stellplatzpflicht nicht abzuschaffen. Mhm. Ja, das ist alles.
Hey,
ja, also ja. Und wenn man unbedingt an der Stellplatzpflicht festhalten will, dann kann man ja sagen, gut, dann soll halt Stellplätze nachweisen, wer ein Auto anmeldet, ja, aber doch nicht, wer Wohnraum schafft. Nur darum, diese Projekte sind toll sonst. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist auch schön, ich kenne sowas auch.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Herr Jena. Danke nach Frankfurt am Main. Und ich vermute, Herr Salewski, bei Ihnen wird Herr Jena mit seinem Statement offene Türen einrennen.
Absolut. Also gerade in den gut infrastrukturell erschlossenen Großstädten ist das Auto eigentlich überflüssig. Also ich bin häufig in Berlin, komme selber aus der westfälischen Provinz und in Berlin fahre ich noch nicht mal mit dem Taxi, weil das alles viel zu lange dauert. Also von daher Stellplätze und insbesondere Stellplätze in Tiefgaragen sind ein enormer Kostenfaktor. Aber wir haben halt noch in vielen Landesbauordnungen und auch bei vielen Kommunen das Interesse, dass in der Stellplatzpflicht festgehalten wird. Weil wenn man die baulichen Voraussetzungen nicht hat, um Stellplätze nachweisen zu können in der erforderlichen Anzahl, verlangt die Kommune einen finanziellen Ausgleich. Das heißt also, als Projektentwickler zahle ich dann Geld an die Kommune. Und die Kämmerer kämpfen gerade auf allen Ebenen gegen diese eigentlich sehr gute Idee, die Stellplatzpflicht abzuschaffen oder zumindest einzuschränken. Das ist im ländlichen Bereich sicherlich richtig, sowas zu haben. Aber gerade im städtischen Bereich müssen da ganz schnell ganz andere Regelungen her, um auch von den Kosten runterzukommen. Die Idee ist also absolut richtig.
Und ganz kurz noch, Stellplatzpflicht, hat der Jena eben angesprochen, Sie auch, das ist etwas ganz Zentrales aus Ihrer Sicht?
Das ist auf jeden Fall etwas, was den Wohnungsneubau enorm verteuert, weil wir eben, wie Herr Jena das richtig ausgeführt hat, gerade in den engen Großstadtlagen oder in den Stadtlagen die Autos nur noch unter die Erde kriegen und eine Tiefgarage ist somit das teuerste Bauteil, was man bei so einem Wohnungshaus, bei einem Wohnhaus bauen kann. Das ist viel teurer als ein Quadratmeter Wohnfläche, weil besteht hauptsächlich aus Beton und Beton mit Stahl ist zurzeit sehr, sehr teuer.
Ja, genau. Sagt Dirk Salewski, der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, BFW. Unser Thema heute in der Agenda, gefragt sind kreative Ideen. Wir reden über Konzepte gegen die Wohnungsknappheit. Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse agenda@deutschlandfunk.de und gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter. Die Agenda im Deutschlandfunk, in der wir fragen nach kreativen Ideen, nach Konzepten gegen die Wohnungsknappheit. Und zwar in der Runde mit Nadine Nebel, Forschungsreferentin an der Hochschule Düsseldorf am Institut für lebenswerte und umweltgerechte Stadtentwicklung und mit Dirk Salewski, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Und viele Mails und Anrufe haben wir bereits bekommen, die sich beteiligen wollen, Hörerinnen und Hörer, die uns ihre Meinung schreiben. Unter anderem ein Hörer aus Leipzig. Er schreibt, in den meisten Städten in Deutschland gibt es die bekannten Wagenplätze. Diese bieten Raum und Konzept für alternatives Wohnen und lösen damit jetzt schon viele Probleme mit Wohnraum ohne einen Euro Fördermittel. Es wäre sinnvoll, diese alternative Wohnform zu legalisieren und auch neu in die Stadtentwicklung einzuplanen. Da geht es also einem Hörer darum, dass man vielleicht auch auf Campervans, auf Bullis und auf diese Wohnform setzt. Ein Hörer aus Karlsruhe, Martin Witt, er schreibt uns, die Wohnungsknappheit ist hausgemacht. Es gibt in den östlichen Bundesländern genug Leerstand. Wenn die öffentliche Hand für Menschen mit Fluchterfahrung höhere Mieten zahlt, dann hat dies zur Folge, dass Mieten steigen und der Platz in Ballungszentren knapp wird. Auch das eine Meinung, die er uns erreicht hat. Und Herr Kramer, er schreibt uns, er hat schon ein paar Ideen hier aufgelistet in seiner E-Mail. Erstens Leerstände aufspüren und konsequent beseitigen, in Klammern Eigentum verpflichtet, Ausrufezeichen. Großareale kreativ anpacken und aufteilen, aus 1 mach 4, das ist ein zweiter Vorschlag. Drittens Wohngemeinschaften sozial gestalten, Alte brauchen Junge, das knüpft ein bisschen an das an, was wir eben schon hier besprochen haben mit Nadine Nebel, dass natürlich auch im Alter andere Wohnformen gefragt sein könnten und möglicherweise alten und jungen WGs sozusagen dann da zusammengeführt sein können. Und ein weiterer Aspekt, Leichtbauten mit einem doppelten Fragezeichen dahinter, Typ Jurte oder Stabilo-Zelt. Das sind Ideen, die uns Herr Kramer geschickt hat. Ideen, die in Freiburg entwickelt wurden, die umfassen unter anderem den Wohnungstausch. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau, mit Martin Horn, parteilos. Guten Morgen, Herr Horn.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße aus Freiburg.
Grüße zurück nach Freiburg aus Köln. Und ja, Sie haben in Ihrer Stadt natürlich tatsächlich sehr dringend mit dem Thema Wohnungsknappheit zu tun. Ich habe eben schon erwähnt, Freiburg gehört zu den Städten, die am stärksten wachsen in Deutschland. Das heißt, allein mit Neubau ist es bei Ihnen dann auch nicht getan, obwohl kürzlich gerade erst ein neues Stadtquartier entwickelt und eingeweiht wurde.
Ja, in der Tat, eingeweiht wurde es noch nicht, aber wir haben den Spatenstich gefeiert, beziehungsweise wirklich mit großer Vorfreude begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz kam extra nach Freiburg. Das war der Spatenstich für unser neues Quartier Dietenbach. Dort soll Wohnraum für rund 16.000 Personen entstehen. 7.000 Wohneinheiten auf 108 Hektar, urban, nachhaltig und mit einer wirklich ganz wichtigen sozialen Infrastruktur. Weil wir zwar als auch grün geprägte Stadt eigentlich um jeden Quadratmeter Versiegelung kämpfen und miteinander ringen, aber gleichzeitig ist der Druck auf diesen Wohnungsmarkt, der quasi gar nicht mehr existent ist, so groß, dass eine Mehrheit der Freiburgerinnen und Freiburger sich auch in einem Bürgerentscheid für diese Versiegelung dieser Fläche, für diesen neuen Stadtteil entschieden hat. Und der Bundeskanzler nach Freiburg kam und es auch nochmal stark untermauerte mit dieser Botschaft, wir brauchen mehr Dietenbachs in Deutschland. Das heißt, wieder Mut, auch neue Entwicklungen anzugehen. Einfach um eine Dimension mal so zu erfassen, wir planen nur in diesem einen neuen Stadtteil 22 Kindergärten in den nächsten 15 bis 20 Jahren neu zu planen, zu bauen und entsprechend auch zu füllen. Also daher, das ist schon eine massive Milliardenentwicklung, die wir hier voranbringen, weil der Druck eben so groß ist.
Spatenstich mit dem Kanzler. Trotzdem, darüber haben wir auch schon gesprochen in dieser Sendung, hinkt die Bundesregierung mit ihrem Ziel 400.000 neue Wohnungen pro Jahr weit hinterher. Nun ist das tatsächlich eine große Maßnahme, ein großes neues Projekt, das Sie entwickelt haben. Trotzdem, ja, auch wenn jetzt schnell viel gebaut wird, braucht es eben dann doch noch, um vielleicht kurzfristig ein bisschen Druck aus dem Kessel zu lassen, braucht es dann doch noch auch andere, möglicherweise kreative Ideen und neue Ideen auf kommunaler Ebene auch. Was schwebt Ihnen davor?
Ja, definitiv. Also Entwicklung braucht einfach viel zu lange, auch bei uns in Deutschland, auch bei uns in Freiburg viel zu lange. Und deswegen ist dieser große Wurf für diese 16, 17, vielleicht am Ende auch 20.000 Personen in Dietenbach, das wird ja Jahre, ja sogar bis zu zwei Jahrzehnte dauern, bis es komplett entwickelt ist. Wir haben gleichzeitig allein in diesem Jahr, glaube ich, 5 neue Spatenstiche gefeiert, unter anderem auch zu einem Projekt, das mir ganz besonders am Herzen liegt, weil die Frage ist ja nicht nur bauen, 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 sondern es muss vor allem das Richtige gebaut werden, also für die richtige Zielgruppe. Deswegen haben wir uns in Freiburg zu einer harten 50%-Quote entschieden. Das heißt, 50% all unserer neuen Entwicklungen soll sozial geförderter Wohnraum sein. Also das ist schon bemerkenswert viel. Diese 50%-Quote führt letztlich dazu, wenn man es mal anschaut, dass quasi sozial gefördert, da denken natürlich gleich Leute, ah, da geht es um Geflüchtete, da geht es Leute, die langzeitarbeitslos sind oder wer auch immer. Eine sozial geförderte Wohnung bekommt in Deutschland eine Einzelperson, die 4.800 Euro im Monat verdient, also knapp 58.000 Euro im Jahr. Mit zwei Kindern wären das dann 6.300 Euro Monatseinkommen. Also ist die Mitte der Gesellschaft, genau für die wollen wir bauen. Und wir haben eine kleinere Entwicklung, die kommt noch vor Dietenbach, Klein-Eschholz heißt sie. Und die erschließen wir zu 100% gemeinwohlorientiert. Das heißt, ich habe mal bei meinem Amtsantritt vor 6 Jahren, habe ich ganz böse gesagt, ohne gewinnorientierte Investoren, gab es einen großen Aufschrei auch in der Wirtschaft, weil ja auch Genossenschaften alle ja am Ende immer gewinnorientiert wären. Aber letztlich geht es darum, dass wir dort ganz bewusst gerade eben soziale Baugruppen, Genossenschaften, Mietshäuser-Syndikat, Stiftungen den Vorzug geben, sodass dort wirklich sozial gebaut wird. Jetzt habe ich gesagt, das Bauen ist das eine. Sie fragten ja vor allen Dingen auf den Mix. Also Ihr Hörer, Herr Kramer, hat ja beispielsweise Leerstände angesprochen. Das tun wir. Wir haben einen Leerstandskataster. Aktuell eine Quote von 0,3. Ich glaube, in München die niedrigste in Deutschland. Jeder Leerstand, den man kann man online bei uns melden, leerstand@freiburg.de. Und jeder Leerstand bekommt automatisch eine E-Mail vom Oberbürgermeister, also von mir, mit dem Angebot, dass wir diese Wohnung anmieten, dass wir sie weitergeben und mit der Bitte, den Leerstand schnell zu beheben. Wir haben eine Wohntauschbörse ins Leben gerufen, wo wir quasi, wenn man klein gegen groß oder groß gegen klein tauscht, da sind rund 2.500 Inserate online, also Leute, die suchen eine Vergrößerung, Familiennachwuchs etc. oder eine Verkleinerung, Kinder sind aus dem Haus etc. So können die quasi mit einem kleinen Subventionszuschuss bei uns tauschen. Aber ich mache auch richtig unschöne Sachen. Beispielsweise bringen wir illegale Ferienwohnungen zur Anzeige. Wir sind eine Juristenstadt, dort zum Schwarzwald, Freiburg, tolle Region. Natürlich wollen wir Ferienwohnungen, aber wenn jemand das illegal betreibt, dann verpetzen wir den ans Finanzamt. Und wir bringen auch Mietwucher mit zur Anzeige. Das heißt, auch da Sachen, wo man sich nicht nur beliebt macht, aber hier geht es echt um Fairness in der Stadt. Und deswegen braucht es, glaube ich, eine breite Mischung und aber auch die Selbstkritik, dass es eben nicht die eine einfache, schnelle Lösung leider gibt.
Sagt Martin Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg. Wir reden gleich auch noch über den Wohnungstausch, über Wohnungstauschbörsen, die Sie auch an den Start gebracht haben in Freiburg. Aber es passt ganz gut, dass uns gerade heute und gerade jetzt, da wir Sie in der Leitung haben, Herr Horn, Frau Haselberger sehe ich hier, Frau Helma Haselberger, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt Ihren Namen falsch ausgesprochen habe, aus Freiburg nämlich angerufen hat. Guten Tag, Frau Haselberger.
Guten Tag. Sie haben den Namen schon richtig ausgesprochen.
Wunderbar, okay. Frau Haselberger, wie ist Ihre Haltung zu unserem Thema in Sachen kreative Ideen?
Ja, also ich bin Mitglied im Mietshäuser-Syndikat und schon lange aktiv im Bauverein Wem gehört die Stadt in Freiburg. Und wir setzen uns dafür ein, dass mehr Genossenschaftsprojekte entstehen. Also wir selbst, die Mietshäuser-Syndikatsprojekte, wir sind nicht genossenschaftlich organisiert, aber genossenschaftsähnlich. Und wir haben in den Jahren zwischen 2014 und 2017 in Freiburg im Neubaugebiet Gudlermatten 3 Hausprojekte begleitet beim Planen und Bauen. Und dort sind eben 45 neue Bauwohnungen entstanden. Da sind 70% im sozial geförderten Mietwohnungsbau entstanden. Und wir möchten gern in dem Stadtteil, den der Herr Horn gerade angesprochen hat, in Klein-Eschholz noch mehr Syndikatsprojekte verwirklichen. Zusammen in Kooperation mit allen anderen genossenschaftlichen Projekten. Und also die Idee ist eigentlich, dass es eine neue Siedlerbewegung geben muss von unten. Also Leute, die sich in Gruppen zusammentun und ihre eigenen Wohnprojekte planen und bauen. Mhm. Dazu braucht es natürlich viel Unterstützung. Wir wollen uns da gegenseitig helfen. Und es braucht aber natürlich auch finanzielle Unterstützung. Einmal viele Direktkreditgeberinnen, aber eben auch Gelder aus den Wohnungsbauprogrammen des Bundes und des Landes. Und da streiten wir gerade dafür, dass im Land Baden-Württemberg viel mehr Geld in dieses Wohnungsbauprogramm fließen muss, damit wir dann auch bauen können.
Und unterm Strich, Frau Haselberger, geht es auch Ihnen tatsächlich um den Neubau, also Entwicklung von neuen Baugebieten?
Also es geht uns auch um den Neubau. Wir übernehmen auch immer wieder Bestandsobjekte. Und vor allem geht es uns aber darum, dass Häuser nicht mehr auf dem Markt gehandelt werden. Dass sie auf Dauer im Besitz der jeweiligen Mieterinnen bleiben und von denen dann auch verwaltet werden. Mhm. Weil wir denken, dass es eben sehr wichtig ist, dass viel mehr Wohnraum aus dem Markt genommen werden muss und nicht mehr gehandelt werden darf. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg aus dieser Wohnungsmisere.
Martin Horn, Oberbürgermeister von Freiburg im Breisgau. Ich weiß nicht, ob Sie das Projekt kennen, ob Sie den Verein kennen?
Ja klar, wir arbeiten mit dem Mietshäuser-Syndikat sehr unterstützend zusammen, weil das ja genau die Idee auch für dieses Projekt, was ich gerade angesprochen hatte, Klein-Eschholz ist, dass dort quasi Freiburgerinnen und Freiburger sich zusammentun, für sich selbst planen und für sich selbst bauen und dann dort auch einziehen. Also eben genau quasi diese Kaskade, irgendjemand baut, irgendjemand verkauft, irgendjemand vermietet, teuer zu durchbrechen an dieser Stelle und das in diesem Gebiet eben so 100%, das ist das Besondere.
Und die Sozialquote haben wir gerade gehört. Liegt dann noch über den 50%, die Sie in anderen Projekten haben.
Genau, die ist dort mit 100%, allerdings nicht 100% sozial gefördert, also 50% plus X sozial gefördert, aber da gibt es genauso Förderprogramme, beispielsweise für Alleinerziehende, für Mitarbeitendenwohnungen, für Inklusionswohnungen, Integrationswohnungen, also da ist die Möglichkeit der Förderprojekte viel breiter. Man muss aber natürlich dazu sagen, und das gehört eben dazu, mit diesem Bauprojekt, also überall werden ja in Deutschland gerade Bauprojekte eigentlich sozusagen nicht vorangebracht, gebracht, sondern gestoppt, gar nicht neu angegangen. Es gibt Städte, Großstädte in Deutschland, die haben bis Ende 24 alles gestoppt und wir machen genau das Gegenteil. Also wir haben die größte Wohnbauoffensive in der Geschichte der Stadt mit 750 Millionen Euro in 10 Jahren bei unserer stadteigenen Tochter auf den Weg gebracht, aber eben auch so Kooperationen wie jetzt mit dem Mietshäuser-Syndikat. Das kostet aber alles richtig Geld. Also wo andere Städte Geld verdienen oder zumindest null auf null rausgehen mit Baugebieten, legen wir bei Klein-Eschholz richtig Geld drauf. Und damit wir, wie dem Mietshäuser-Syndikat, die schon ein ziemlich gutes Standing haben, aber eben auch so kleineren sozialen Baugruppen, haben wir so eine Dachgenossenschaft zum Beispiel mitgegründet, mitinitiiert, sodass dann wiederum kleinere Gruppen sich dort anschließen können, damit das auch für die überhaupt leistbar ist. Und die Finanzierung von Bund und Land, das ist das A und O. Die Töpfe, die gerade vorhanden sind, die müssen dauerhaft gefüllt und ausreichend gefüllt sein, weil sonst reichen uns auch keine 50% sozial gefördert, wenn wir die Gelder gar nicht abrufen können. Mhm.
Unterm Strich, das höre ich da raus, das habe ich auch bei Frau Haselberger gehört, geht es darum, dass aus der Mitte der Gesellschaft auch neues Wohnen entsteht. Frau Haselberger, wenn ich Sie noch mal fragen darf, welche Herausforderungen erleben Sie da oder womit sind Sie konfrontiert? Welche Schwierigkeiten möglicherweise auch?
Also erstmal muss sich eine Gruppe zusammentun und Gruppenprozesse sind schwierig und langwierig und die müssen eigentlich immer schon stattfinden, wenn so ein Bebauungsplan auf dem Weg ist, weil sonst ist man zu spät gegenüber den Investoren. Und dann braucht es natürlich sehr viel Geld. Wir müssen jetzt sehr viel Geld in Form von Direktkrediten oder anders gesagt Nachrangdarlehen sammeln, um unser Eigenkapital zusammenzubringen. Da müssen wir viel Werbung machen und dann kommt es natürlich auf die Förderkredite von Land und Bund an.
Und Sie sehen sich dann aber schon ein bisschen auch im Nachteil gegenüber privaten Investoren?
Im Nachteil insofern, dass wir keine Profis sind. Und wir müssen uns erst organisieren, um den Kontakt zur Politik, den Kontakt zu den Banken zu finden.
Mhm. Genau. Frau Haselberger, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank nach Freiburg. Danke, dass Sie sich beteiligt haben und uns auch diese Eindrücke geschildert haben, wie es bei Ihnen auf kommunaler Ebene funktioniert. Mieten Entwicklung von neuem Wohnen aus der Gesellschaft heraus in gewisser Weise. Da geht es tatsächlich dann ja auch, das haben wir gerade gehört, um den Neubau. Martin Horn würde ich aber gerne auch noch ansprechen auf Wohnungen, die im Bestand längst bestehen, die lange genutzt werden, die möglicherweise aber in Anführungsstrichen vielleicht falsch genutzt werden. Wir haben hier in der Sendung schon darüber gesprochen, über typische Wohnbiografien, dass oft eben die Wohnung, in der man dann irgendwann mit der Familie gelandet ist oder das Haus, in dem man dann die Kinder großgezogen hat, ein Leben lang das Wohnhaus bleibt und dann wohnt möglicherweise eine Person auf großem Wohnraum, auf vielleicht 120, 150 Quadratmetern, während junge Familien eben beengt wohnen müssen. Sie versuchen, dem entgegenzuwirken, indem Sie die Freiburger Wohntauschbörse ins Leben gerufen haben. Vielleicht können Sie erklären, wie Sie daran gehen.
Ja, also sehr gerne, weil natürlich ist, muss man erstmal festhalten, jeder Neubau ist nicht günstiger als das, was wir schon haben. Also wir natürlich brauchen wir Wohnbau und Neubau und wir brauchen an der Stelle auch viel mehr Förderung und mehr Mut bei der Entwicklung, dass das Richtige auch wächst. Aber klar muss auch sein, dass die vorhandenen Wohnungen erstmal vor vielen Jahren gebaut wurden und so günstig können wir die nicht mehr bauen in der Zukunft. Alle Wohnbauprojekte der Zukunft sind teurer als das, was wir heute haben. Und es gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Das heißt, wir müssen nicht nur den Fokus auf neue Quartiere, sondern vor allen Dingen auf den Bestandsschutz legen. Wir haben bei uns Erhaltungssatzungen im sozialen Bereich, im baulichen Bereich, aber wir haben vor allen Dingen auch so Angebote wie diese Wohntauschbörse, also wohnungstausch.freiburg.de. Und da sehen Sie, ich glaube, aktuell rund 2.500 Inserate von Personen, die überwiegend natürlich in eine größere Wohnung umziehen wollen. Wir sind eine ganz junge Stadt, mit Heidelberg die jüngste Stadt vom Durchschnittsalter. Das heißt natürlich akademisch geprägt und die Leute kriegen wieder mehr Kinder, was wunderbar ist, aber das führt natürlich auf einmal, dass die kleine 2-3-Zimmer-Wohnung wird irgendwann zu klein, wenn die Kinder größer werden. Und dafür sind bei anderen die Kinder schon aus dem Haus und man könnte dann von 4, 5 oder 4 Zimmern runtergehen auf 2 oder 3. Das Problem ist nur, dass heute die neue kleine Wohnung teurer ist als die alte, die ich habe. Mhm. Und da tauscht natürlich keiner. Und deswegen,
aber genau das ist ja das Problem dann auch bei diesen Tauschbörsen. Das heißt, ein Mietvertrag, der möglicherweise Jahrzehnte alt ist, 30, 40, 50 Jahre alt, den gibt man dann nicht her. Und kann denn da überhaupt eine Prämie, Sie bieten da in dem Fall in Freiburg 2000 Euro an, kann da so eine Prämie überhaupt irgendeinen Anreiz bieten?
Nein, das ist erstmal nur ein ganz kleiner Anreiz. Also wir haben ja bei unseren eigenen stadteigenen Wohnungen, da machen wir das, weil da können wir ja quasi im Bestand tauschen. Und wir stehen aber auch in Kontakt mit Genossenschaften und anderen großen Vermietern. Und perfekt wäre es natürlich, wenn wir an der Stelle zwei Tauschwillige zusammenbekommen und deren Vermietende, eine Privatperson, sage ich mal zum Beispiel, und unsere Freiburger Stadtbau oder eine Genossenschaft, die dann bereit sind, eben nicht von 0 auf 100 zu erhöhen, sondern sich an der Stelle in der Mitte zu treffen. Und da, sagen wir mal, das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, also das darf man nicht überbewerten. Aber jeder getauschte Wohnung, das sind jetzt einige, ja, ich sag ganz mal, einige Dutzend, ein halbes Hundert vielleicht, die wir da so zum Tauschen bekommen, das ist ein guter Tausch, weil auf einmal sozusagen eine alleinerziehende Mutter oder eine junge Familie viel mehr Platz hat für die Kinder und jemand anders sich verkleinert. Und das ist natürlich das Nachhaltigste.
Aber Sie müssen setzen auf den guten Willen der Vermieter, die dann eben nicht auf, wie Sie sagen, 100% gehen oder darüber hinaus, sondern die sagen, gut, wir orientieren uns noch ein Stück weit zumindest an dem alten Mietvertrag. Rechtlich ist da im Grunde ja nichts zu machen.
Genau, wir haben da keine Chance. Wir haben nur eine Chance, rechtlich was zu machen bei Leerstand. Also wenn jemand die eigene Wohnung dauerhaft leer stehen lässt, dann haben wir eine Zweckentfremdungssatzung. Und da können wir dann nach 6 Monaten quasi Bußgelder aussprechen. Aber auch hier sehr schwierig. Das heißt, wir sind ein bisschen auf den Goodwill angewiesen. Mhm. Aber es ist trotzdem, man sieht, googeln Sie mal Wohnungsangebote in Freiburg. Gehen Sie mal auf irgendeinen Anbieter und schauen sich mal ein paar Angebote an. Die sind nicht existent, die gibt es quasi gar nicht. Und dann gehen Sie mal auf diese Wohnungstauschbörse mit 2.500 Angeboten. Allein da sehen Sie schon, wie riesengroß dieser Bedarf ist.
Mit diesem Eindruck würde ich gerne nochmal weitergeben an Dirk Salewski, den Präsidenten des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Aus Ihrer Sicht, wie realistisch ist das, dass dann auch Vermieter oder Wohnungsunternehmen sagen, gut, wir verzichten darauf. Wir hätten jetzt zwar die Möglichkeit, einen neuen Mietvertrag aufzusetzen zu neuen Konditionen, zu aktuellen Konditionen, gehen dann aber doch ein bisschen von dem alten Mietvertrag aus. Ist das realistisch?
Also sowohl private Vermieter, die bei uns im Verband organisiert sind, das sind Familienunternehmen, die haben üblicherweise nicht Höchstmieten im Angebot. Genauso wenig wie kommunale Wohnungsunternehmen oder Genossenschaften. Also die Durchschnittsmieten in Deutschland sind ja viel niedriger als die immer groß publizistisch aufgeblasenen Angebotsmieten. Das, was noch den Weg ins Internet findet, sind eigentlich die Angebote, die nicht vermietbar sind, weil sie viel zu teuer sind. Aber die Aspekte, die hier gerade alle zur Sprache gekommen sind, will ich mal ein bisschen einordnen. Dass wir so einen Riesenunterschied zwischen der Bestandsmiete und der Neubaumiete haben, ist zwei Ursachen geschuldet. Die Bestandsmieter sind über viele Jahrzehnte durch viele massive regulatorische Eingriffe in Mietrecht geschützt worden. Das mag man gut und richtig finden, das widerspricht aber den Gesetzen der sozialen Marktwirtschaft. Heißt, Sie haben es ja gerade selber gesagt, wenn man 30 Jahre alten Mietvertrag hat, zahlt man vergleichsweise wenig Miete. In der gleichen Zeit hat man durch Bauregulatorik die Baukosten so derartig erhöht, dass wir jetzt bei Kostenmieten im Neubau von 20 und 22 Euro in den Ballungsräumen sind, im ländlichen Bereich vielleicht bei 17, 18 Euro kalt. Das können die Menschen nicht mehr bezahlen. Dann machen wir sozialen Wohnungsbau. Das heißt, wir nehmen Steuergelder in die Hand und subventionieren diese Kostenmiete runter auf 6 Euro. Wir müssen also extrem viel Geld in den Neubau stecken. Also erstmal Steuergelder, die irgendjemand anders ja erarbeitet haben muss. Es wird ja immer von Bund und Land gesprochen. Wer ist denn das? Das sind wir alle. Wir Steuerzahler finanzieren die Mietsubventionen, damit bestimmte Zielgruppen, Herr Oberbürgermeister hat sie genannt, die Mitte der Gesellschaft, einen Anspruch auf eine Sozialwohnung hat. Wäre es nicht viel klüger, und das möchte ich hier mal debattieren, dass wir von unserem Anspruch mal wieder so ein bisschen runterkommen und sagen, die Neubauwohnung muss günstiger gebaut werden, dann kann sie am Ende des Tages auch günstiger vermietet werden. Und da sind unsere Unternehmen sofort gesprächsbereit. Es gibt auch Modelle, wo wir sagen, wenn wir die Baukosten begrenzen können, dann können wir natürlich auch die Miete begrenzen. Also
und darin steckt auch ein bisschen nochmal der Appell, den wir eben schon mal von Ihnen gehört haben, ein bisschen auch die Regularien runter, ein bisschen zumindest die Bürokratie herunter.
Ja, wir müssen auch wieder deutlich einfacher bauen.
Martin Horn, würde ich gerne nochmal ansprechen. Vor den Nachrichten würde ich gerne nochmal das, was Sie gerade gesagt haben, an Herrn Horn weitergeben. Diese Forderung, die Sie gerade gehört haben von Herrn Zalewski.
Ja, also das ist natürlich ein Punkt, den Herr Zalewski macht, weil wir natürlich teuer bauen. Da gibt es viele Gründe. Also Grund und Boden ist ja ein ausschlaggebender Faktor, dass es einfach so teuer ist. Gleichzeitig die Regularien, Bürokratie. Wir haben auch extrem hohe Energiestandards beispielsweise in Freiburg und natürlich verteuert es im ersten Moment Neubau. Gleichzeitig sozusagen zahlt sich das überwiegend dann in den Jahren wieder aus. Da könnte man, glaube ich, gesondert drüber diskutieren, Herr Zalewski. Und bei der sozial geförderten Wohnung ist natürlich, das sind Steuergelder für die Mitte der Gesellschaft. Also sorry, das ist, gilt auch sogar für noch eine Polizistin oder einen Mitarbeiter bei uns im Rathaus. Das ist aber ja nur ein Drittel reduziert, also ein Drittel preisgedämpft, könnte man sagen, dann bei uns für 25 Jahre. Und ich glaube, wir brauchen an der Stelle beides. Und mit einem Hauptproblem ist meiner Meinung nach die Bodenpolitik, weil die Bodenpolitik macht fast ein Drittel mittlerweile der Kosten auch aus. Bei dem kleinen Eschholz-Projekt, das wir vorhin angesprochen hatten, auch mit Mietshäuser-Syndikat, haben wir 940 Euro für einen Quadratmeter grüne Wiese am Anfang bezahlt, von der BIMA, also vom Bund. Und dass man darauf nicht sehr günstig bauen kann bei 940 Euro, auch wenn das dann noch mal ein Drittel reduziert wird, wenn wir das sozial bebauen, ist es trotzdem natürlich wahnsinnig viel Kohle, dass dann später die Leute erstmal bezahlen müssen, die dort einziehen. Somit brauchen wir, glaube ich, in der Tat eine Vereinfachung, eine Entbürokratisierung, bin ich sofort bei Ihnen. Da haben wir auch alle Hausaufgaben zu machen auf allen Ebenen, in den Städten, aber genauso in den Ländern und auf Bundesebene. Aber gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, jetzt auch schon Mut, weil jetzt haben wir ja eine kollektive Schockstarre. Und diese Auswirkungen, die verschlimmern ja das Problem auf dem Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren massiv.
Martin Horn, parteiloser Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für diese Eindrücke aus Freiburg. Und ich würde gerne noch eine E-Mail vorlesen, die uns Herr Scheinmann geschrieben hat. Er schreibt, beim Stichwort Kreativität war jetzt gleich wieder die Rede von Neubau. Das haben wir auch gerade wieder ein bisschen vertieft. Aber seiner Meinung nach ist Neubau nicht kreativ, sondern schädlich. Deswegen gucken wir gleich noch auf ein paar andere Ideen. Tiny House Konzepte, eins davon. Gleich nach den Nachrichten und Sie können sich weiter beteiligen. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk. Agenda.
Am Mikrofon ist weiter Sören Brinkmann und wir reden hier weiter über Konzepte gegen die Wohnungsknappheit. Wenig Wohnraum, hohe Mieten und teils lange Schlangen bei Besichtigungen. Das kann man vor allem in Ballungsräumen sehen und das zeigt sich dort oder da zeigt sich vor allem die Wohnungsknappheit und kurzfristige Verbesserungen, die sind jedenfalls nicht zu erwarten. Doch auch der demografische Wandel, neue Lebensentwürfe, Patchwork-Familien, flexible Erwerbstätigkeit und auch der angesprochene Drang in die Städte, das wird natürlich auch unser Wohnen verändern. Wir reden über kreative Ideen, Konzepte gegen die Wohnungsknappheit mit Nadine Nebel, Forschungsreferentin an der Hochschule Düsseldorf am Institut für lebenswerte und umweltgerechte Stadtentwicklung und mit Dirk Zalewski, dem Präsidenten des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Sie können sich gerne weiterhin bei uns melden. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. So wie das zum Beispiel Johannes Breit gemacht hat. Er schreibt uns, was fehlt, sind kommunale Wohnungsumbaugesellschaften. Bei mir im Viertel gibt es sehr viele große Häuser, die von ein, zwei alten Leuten bewohnt werden oder gar leer stehen. Es braucht eine kommunale Wohnungsumbaugesellschaft, ähnlich zu Wohnungsbaugesellschaften, um daran etwas zu ändern. Das lesen wir bei ihm in der E-Mail. Außerdem nochmal einen Rückgriff auf die Tauschbörse, über die wir eben schon gesprochen haben, die Tauschbörse in Freiburg. Bitte eine Tauschbörse einrichten, damit alte Menschen ihre unnötig großen Wohnungen freigeben können. aber zentral wohnen bleiben und nicht mehr bezahlen müssen, idealerweise sogar um die Hälfte, weil die Rente ja auch durch die Rente nur noch die Hälfte des Geldes da ist. Das schreibt uns Frau Mimitz. Und außerdem haben wir noch einen Hinweis von Herrn Meyer, der darauf verweist, dass nicht die Vorschriften vom Staat das Problem sind, sondern die entsprechenden DIN-Normen. Man sollte hier schauen, auf welche man tatsächlich verzichten kann. Auch stellt sich die Frage, ob man alle Wohnungen so groß bauen muss, zum Beispiel eine Zwei-Zimmer-Wohnung über 80 Quadratmeter. Und bei den DIN-Normen, da bin ich nochmal bei Dirk Salewski, dem Präsidenten des Bundesverbandes der freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Ist das ein Problem? Oder Sie haben eben schon zum Beispiel von den Regularien gesprochen. Nun erwähnt Herr Meyer hier die DIN-Normen.
Die DIN-Normen, also Normen an sich, sind erstmal etwas sehr Gutes, weil sie das Leben vereinfachen. Mhm. Wir haben es nur im Normungswesen dahin gebracht, dass wir sehr viele Ausstattungs- und Komfortnormen mittlerweile haben. Also wir müssen da sehr genau unterscheiden zwischen Normen, die Sicherheit sicherstellen. Wir haben den Brandschutz heute schon mal kurz angesprochen. Und wir haben aber auch Normen, die zum Beispiel die Anzahl der Steckdosen in einem Kinderzimmer regeln. Und das sind Ausstattungs- und Komfortnormen. Und da ist es sicherlich so, dass es sehr viel Sinn macht, und da hat sich das DIN auch auf den Weg gemacht, darüber nachzudenken, wie es gemacht werden oder hergestellt werden kann, dass wir diese Ausstattungsnormen sozusagen in verschiedene Qualitätsstufen demnächst anbieten. Und ich hoffe, dass dieser Weg, der da jetzt beschritten werden soll, sehr schnell umgesetzt wird. Denn da lässt sich sehr, sehr viel Geld sparen und den Neubau auch wieder auf einen, sagen wir mal, Maß zurückführen, das für die Menschen gut ist, aber für die Menschen nicht so wahnsinnig viel Geld kostet. Und die Normung an sich nochmal ist etwas sehr, sehr Gutes, denn um es mit einfachen Worten zu sagen, die Norm stellt sicher, dass der Stecker in die Steckdose passt. Ich war jetzt gerade in England, da hatte ich das Problem, da passte er nämlich nicht.
Das sind dann die Probleme, die beim Neubau entstehen. Ich möchte aber noch einmal an die E-Mail, die ich eben schon vorgelesen hatte, vor den Nachrichten erinnern von Herrn Scheinmann, der uns schreibt, Kreativität, das ist nicht Neubau, sondern er stellt sich andere kreative Ideen vor. Und er schreibt in seiner Mail außerdem, es darf nicht sein, dass Singles auf mehr als 60 Quadratmeter wohnen, das alte Ehepaar in den Wohnungen bleiben und die großen Familien in großen Wohnungen bleiben, die für große Familien gebaut wurden. Da sind wir beim wichtigen Thema der Wohngröße. Und Nadine Nebel, Sie forschen ja auch dazu, inwieweit Wohnqualität und das Empfinden von Wohnqualität auch zusammenhängt mit der Wohnraumgröße. Kann man sagen, mit der Größe steigt auch die Wohnqualität? Ist das so eine einfache Formel?
Also einfach ist es nicht. Momentan bin ich dabei, eine Übersichtsarbeit anzufertigen und mir das weltweit mal anzuschauen, inwieweit halt die Wohnzufriedenheit mit der Wohnflächengröße zusammenhängt. Es gibt einen Zusammenhang, der ist jetzt nicht eindeutig wahrscheinlich, aber es ist tatsächlich so, dass vor allem in Deutschland größer besser gedacht wird und dass die Qualität und die Quantität eben eng beieinander hängen.
Ein Hörer, Herr Frunzecker, schreibt uns, bitte thematisieren Sie dringend die stark gestiegene Wohnfläche pro Person in Deutschland. Das ist ein Grund für fehlenden Wohnraum ja auch. Also das heißt, wir wohnen auf größerem Raum. Das heißt, dadurch fehlt dann natürlich auch Wohnraum. Inzwischen liegt die durchschnittliche Quadratmeterzahl bei über 47 Quadratmetern pro Person. Das heißt, die Wohnfläche macht es vielleicht auch.
Genau, die Wohnfläche, die macht es meiner Meinung nach ganz, ganz extrem. Es gibt eine Studie vom Umweltbundesamt, die sagt, wir müssten pro Kopf auf 41,2 Quadratmeter runter, um das 1,5 Grad Ziel noch einhalten zu können. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber das ist halt, sind halt doch eben diese 6 Quadratmeter, die wir runter müssten. Und man muss dazu sagen, aber auch, dass das hatten wir gerade auch schon, demografischer Wandel, viel mehr Single-Haushalte unter anderem. Und es gibt auch tatsächlich einfach viel zu wenig kleine Wohnungen, auch für diese Singles tatsächlich.
Und das führt uns dann auch mal zu den kreativen Konzepten ja auch, die Sie zum Beispiel sich genau anschauen in Sachen Tiny-Häuser. Was genau muss man sich eigentlich darunter vorstellen unter einem Tiny-House?
Ja, also es gibt keine festgeschriebene Definition. Es gibt Annäherungen, die dahin gehen, dass man sagt, okay, das Tiny House hat ungefähr eine Wohnfläche von 45 bis 50 Quadratmetern. Und es gibt eben diese drei Varianten von Tiny Häusern. Einmal sind es die Hybriden. Das bedeutet, das sind die, die man so typisch kennt, mit einem Fahrgestell, die einerseits für die Straße zugelassen sind, aber die auch andererseits eine genehmigte Berechtigung haben. Dann gibt es die Tiny Houses, die ortsveränderlich sind. Da wird der Boden auch nicht versiegelt. Die werden dann auf Punktfundamenten, Schraubfundamenten, Streifenfundamenten, wie auch immer, aufgestellt. Und die sind dann eben mit einem Kran und einem Tieflader eben zu einem anderen Ort.
Es ist aber Wohnen auf vergleichsweise kleinem Raum. Das heißt, es geht dann tatsächlich auch darum, einfach weniger Wohnraum pro Person zu haben?
Das kann man so einfach auch nicht sagen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich ziehe jetzt als eine einzelne Person in ein Tiny House mit 50 Quadratmetern Wohnfläche, dann würde ich mal behaupten, das ist zwar ein kleines Haus, aber generell ist die Wohnfläche ja nicht gering für eine einzelne Person. Also niemand würde sagen, wenn ich jetzt sage, ich wohne in einer Wohnung alleine mit 50 Quadratmetern, mein Gott, ist das aber eine kleine Wohnung für dich alleine, sondern da ist einfach der Kontext wichtig. Und wenn man natürlich zu zweit dann in ein Tiny House zieht, dann würde sich die Wohnfläche pro Kopf halbieren auf 25 Quadratmetern. Das ist dann natürlich wieder deutlich geringer. Also muss man immer schauen, wie groß ist eigentlich die Wohnfläche pro Kopf unterm Strich.
Ich würde gerne das Wort geben an Herrn Stolp, der uns aus Erfurt angerufen hat. Guten Morgen, Herr Stolp.
Einen recht schönen guten Morgen, alle.
Wie blicken Sie auf unser Thema heute bei den kreativen Ideen?
Ja, ich hatte ja im Gespräch zwei wichtige Punkte angesprochen. Erstmal muss uns klar sein, dass das ja ganz komplex ist, diese Sache. Es sind jetzt hier viele Beispiele genannt worden, die sicherlich wichtig sind. Aber mein Grundproblem oder meine zwei Grundprobleme, die ich loswerden möchte, ist, dass an dieser Situation eine verkehrte Verkehrspolitik der letzten 30, 35 Jahre vor allen Dingen auch hier in Thüringen dran schuld sind. Wenn ich 40 Bahnstrecken stilllege, den ländlichen Raum unattraktiv mache, Ladensterben stattfindet, dann kommt natürlich der Drang in die Städte. Das ist das eine. Ich fasse mich ja kurz.
Da sind wir ja auch bei dem Punkt, den Herr Zalewski am Anfang der Sendung schon mal angesprochen hat, dass im Grunde für viele gar nicht die Optionen da sind, dass es genug Wohnraum da gibt, wo aber die Nachfrage einfach nicht da ist.
Ich bin selbst aus diesem Grund in die Stadt gezogen, weil ich nicht mich zwingen lassen wollte, ein Auto zu besitzen, sage ich mal so. Mhm. Und der zweite ganz große Punkt, ich war voriges Jahr im Bildungsurlaub in Wien. Wohnen ist Menschenrecht. Also die haben dort eine Struktur, Genossenschafts- und sozialen Wohnraum. Und auch was die Planung betrifft, da könnte sich Deutschland was abgucken. Nicht umsonst ist Wien die Stadt mit den glücklichsten Menschen letztendlich, weil dort hat man eben das Problem, dass die Älteren dann in großen Wohnungen wohnen, nicht, und dass die Infrastruktur da ist.
Und da entsteht, das heißt, da braucht es dann auch nicht die eben schon besprochenen Wohntauschbörsen, weil über genossenschaftliche Konzepte sich das einfach auch anders regeln lässt, dass man innerhalb der Genossenschaft umzieht.
Und wenn da im Prinzip so geförderter sozialer Wohnungsbau in Deutschland stattfindet, dann darf der Investor nach 20 Jahren das machen, was er will. Und das gibt es in Österreich nicht. Mhm. Ja, und wenn Neustadt heißt das, glaube ich, in Wien, wenn da ein neuer Stadtteil entsteht, dann ist natürlich erstmal der Nahverkehr dran, dass man gut hin und her kommt. Und dann sorgt man auch dafür, dass eine Infrastruktur da ist. Und dieses Genossenschaftssystem, das es ja bei uns bröckelweise auch noch gibt, und man wird sich vielleicht daran erinnern, durch das Problem der neuen Heimat ist man ja dann davon abgegangen. Ja, aber in Österreich geht das wunderbar. Mhm. Und wie gesagt, man kann ja auch mal von einem kleineren Land lernen.
Ganz bestimmt, Herr Stolp. Und danke Ihnen, dass Sie uns diese Impulse hier mitgegeben haben in der Diskussion. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Das würde ich gerne zunächst mal an Herrn Zalewski weitergeben, den Präsidenten des Bundesverbandes der freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Herr Zalewski, der erste Punkt, den Herr Stolp eben angesprochen hat, der ist ja tatsächlich ganz signifikant, dass die Ballungsräume wachsen, einfach weil es auch entweder in den ländlicheren Regionen nicht mehr die Arbeit gibt, aber eben auch nicht mehr die Möglichkeit, da so mobil zu sein und eben mal schnell in die Großstadt, in die nahegelegene zu fahren.
Exakt. Das ist etwas, was meiner Meinung nach raumplanerisch über Jahre vernachlässigt wurde. Der Anrufer hat es ja richtig gesagt.
Das heißt, wenn wir über kreative Ideen gegen Wohnungsknappheit sprechen, sprechen wir auch über Infrastruktur.
Absolut, absolut. Ich meine, wir haben es jetzt in Corona erlebt, wo es hieß, Büro brauchen wir nicht mehr. Wir machen jetzt alle Homeoffice. Scheitert in Deutschland aber schon am nicht zur Verfügung stehen von Breitband-Internetanschlüssen über die Fläche. Mhm. Ja, und das sind natürlich alles Dinge, die, wenn ich jetzt überlege, junge Familie, zwei Kinder, ein Kindergartenkind, ein Schulkind als Beispiel, bis ich die morgens alle verklappt habe, um dann meiner Arbeit nachzugehen, die möglicherweise irgendwo dann im städtischen Landraum ist, funktioniert das nur mit mindestens dann zwei Autos und einem enormen Zeitaufwand. Und dass die Menschen das scheuen, kann ich absolut nachvollziehen. Da bin ich in der Stadt natürlich dann wesentlich besser dran, kurze Wege, gute U-Bahn-Verbindungen und. Da muss also ganz schwer dran gearbeitet werden. Wenn der Bus nur jede Stunde kommt, wird das niemanden veranlassen. Und das ist auch genauso gut für alte Menschen nicht geeignet, die öfter mal zum Arzt müssen oder zur Apotheke, auch die Nahversorgung. Das spielt alles eine Rolle für eine Standortentscheidung. Und da ist der ländliche Raum sicherlich sehr ins Hintertreffen geraten, weil es verabsäumt wurde, da entsprechend attraktive auch Verkehrsverbindungen zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, in kurzer Zeit ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Das lässt sich auch nicht so schnell ändern, dass man dann jetzt eine Bahnstrecke ganz schnell reaktiviert, aber es ließen sich tatsächlich dadurch auch aus Ihrer Sicht kleine Orte, die in Ballungsraumnähe zumindest liegen, dann wirklich auch in gewisser Weise reaktivieren oder wiederbeleben und möglicherweise auch da der Wohnraum wieder besser nutzen?
Also die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat schon vor Jahren ein Programm aufgelegt, wo an Bahnknotenpunkten oder an Bahnhaltestellen bevorzugt entwickelt werden soll. Und das ist auch klug. Also wir müssen vielleicht an die Infrastruktur heranrücken. Das widerspricht dann wieder dem Wunsch, nicht neu zu bauen. Nur wenn ich auf einmal 5, 6, 7 Millionen Menschen mehr habe im Land, dann muss ich die auch irgendwo unterbringen. Also ohne Neubau wird es nicht gehen. Da hatten wir ja auch aus dem Publikum einen Einwurf, dass das alles so schlimm sei. Es ist sicherlich richtig, dass es keine einfache Antwort auf diese komplexe Fragestellung gibt. Aber die Wiederbelebung der ländlichen Räume und der bessere Anschluss und sei es nur das Internet. Also wir kriegen ja mittlerweile, gibt es ja Online-Apotheken und elektronisches Rezept, das gibt es aber erst seit 3 Monaten. Bis das alles mal wirkt, dauert es immer länger, bis in den Köpfen der Leute angekommen ist. Aber ohne diesen infrastrukturellen, das ist ein Teil des Aspekts oder ein Teil des Problems, das gelöst werden muss. Und dann sind wir wieder beim Geld. Wenn wir sagen, wir wollen für alles Fördertöpfe und noch mehr fördern und fördern und fördern und fördern, dann werden solche Projekte, die dann auch gesamtgesellschaftlichen Nutzen und Rendite bringen, zurückgestellt werden, weil wir das Geld eigentlich konsumtiv immer ausgeben. Da müssen wir an die Grundstrukturen ran.
Ein bisschen landen wir dann doch immer wieder auch beim Thema Neubau, auch wenn das natürlich mit Problemen wie Flächenversiegelung und Ähnlichem einhergeht. Ich würde einen anderen Punkt oder den zweiten Aspekt, den Herr Stolp uns eben noch genannt hat, auch noch kurz ansprechen. Frau Nebel, Sie haben eben heftig genickt, als es um die genossenschaftlichen Modelle ging. Das heißt, da kann man natürlich auch auf genossenschaftlicher Ebene ja vieles vielleicht auch im positiven Sinne steuern.
Ja, da muss ich dem Anrufer auf jeden Fall recht geben. Wien ist da ein sehr gutes Beispiel. Auch generell, wie Wien auch die Diversität der Stadt auch umsetzt.
Ja. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Rieger hat uns aus Dresden angerufen. Guten Morgen, Herr Rieger.
Ja, guten Tag, Rieger hier. Brandenburgischer Architekt. Ich rufe zwar aus Dresden an, das ist richtig, aber ich bin Präsident der Brandenburgischen Architektenkammer und habe das jetzt sehr gut schön verfolgt und hätte dazu ein paar Vorschläge zu machen.
Sehr gerne.
Und zwar erstens, also dieses Thema Bodenpolitik ist natürlich zentral. Das wurde auch so genannt. Und das ist vor allem deshalb wichtig, weil gerade durch die Privatisierungen in Dresden ist man ja da besonders geschädigt worden. Natürlich Millionenbeträge in die Privaten, also in Private geht, die dann letztendlich auf die Mieten umgelegt werden. Und das ist hat ein Ausmaß angenommen, das, glaube ich, nicht mehr hinnehmbar ist.
Das muss man vielleicht kurz einordnen. Da hat die Stadt Dresden auch unter anderem die Kassen saniert, indem kommunale Wohnungsbestände zuhauf verkauft wurden.
Genau. Und daraufhin wurden aber von der GAGFA erheblich, vor allem der gesamte Streubesitz unter Verkehrswert an, ich sage jetzt mal, Amigos des Vorstandes der GAGFA weitergegeben. In Größenordnungen, dass es nicht mehr feierlich ist. Und das Interessante ist, dass diese Sachen auch zum Teil nur spekulativ erworben worden sind. Das heißt, sie wurden 10, 12 Jahre gehalten und wurden dann steuerfrei veräußert, sodass dort erhebliche Profite sogar steuerfrei erwirtschaftet wurden, die jetzt natürlich die Mieter dann tragen müssen, weil ein privater Investor wird natürlich nichts investieren, wenn er keine Rendite hat. Das ist ja klar, es bringt ja niemand Geld mit, um zu bauen oder eine Wohnung zu vermieten. Also insofern ist diese Bodenpolitik ein wesentlicher Preistreiber und es gibt ja auch den Vorschlag vom Bundesbauministerium, ein Vorkaufsrecht den Kommunen zu gewähren. Leider steckt dieser Gesetzesvorschlag, soviel ich weiß, aber dort fest. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, das man aufgreifen sollte.
Wenn ich Sie als, Herr Rieger, wenn ich Sie als Vertreter der Brandenburgischen Architektenkammer fragen darf, wir haben über verschiedene Konzepte gesprochen, über kleine modulare Wohneinheiten, über Tiny Houses, über neue Konzepte ja auch, Co-Living oder Shared Living wird das häufig genannt oder auch Clusterwohnen, das heißt im Grunde sowas wie eine große WG. Wir haben darüber gesprochen, dass im Laufe eines Lebens sich natürlich die Wohnverhältnisse ändern müssen auch und zwangsläufig ändern, indem irgendwann Kinder kommen, möglicherweise, die irgendwann auch wieder ausziehen. Das heißt, muss da auch aus Architektensicht dann immer gedacht werden an eine größtmögliche Variabilität?
Ja, sicher. Nur leider sind ja Architektinnen und Architekten nur für einen kleinen Teil des Wohnungsneubaus wirklich verantwortlich. Die Qualität der Grundrisse zum Beispiel hat im Neubausektor ja deutlich gelitten. Das ist sehr traurig. Also das würden wir deutlich besser machen. Das muss ich auch dazu sagen. Viel interessanter ist aber der Vorschlag, den wir an die Bauministerkonferenz gegeben haben, endlich mal die Landesbauordnungen und die Musterbauordnungen zukunftsfest zu machen, indem man sie einfach entrümpelt von diversen Vorschriften, unter anderem dem Zwang, Normen und technische Bauvorschriften einzuhalten, die inhaltlich nichts bringen, sondern nur zu einer Verteuerung und zu einem Mehraufwand an Ressourcen führen, der weder ökologisch noch mietmäßig zu vertreten ist.
Was würden Sie sagen, Herr Rieger, können mit kreativen Ideen, mit neuen Konzepten Wohnungsknappheit und Wohnungsnot mittelfristig, kurzfristig beseitigt werden?
Kurzfristig ist, glaube ich, im Bausektor heißt 2 Jahre. Das ist kurzfristig. Mittelfristig heißt 5 bis 10 Jahre und langfristig heißt länger als 30 Jahre. Also wir arbeiten in Zeitabschnitten, die über so die Tagespolitik hinausgehen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, weshalb natürlich solche Zusagen, und da sind wir alle Leute, die mit Bauen zu tun haben, haben diese Aussage von der Frau Geiwitz am Anfang, dass sie 200.000 Euro, natürlich immer nur als politische Aussage. Sie hat nie eine Aussicht auf Realisierung gehabt, weil die Strukturen des Bauens einfach so sind. Das hat jetzt auch weniger was mit überflüssigen Vorschriften zu tun, als einfach mit den grundsätzlichen Strukturen des Bauens. Mhm. Und wenn wir bauen, bauen wir auch für 30, 50, 100, vielleicht noch mehr Jahre. Das heißt, bei den Kosten geht es nie um die Baukosten. Baukosten sind für die Wirtschaftlichkeit eines Bauwerks völlig irrelevant, sondern es geht um die sogenannten Lebenszykluskosten. Also wie viel ein Gebäude über 30, 50, 100 Jahre kostet. Und da verschiebt sich natürlich das sehr. Das heißt, durchaus können höhere Baukosten zu einer höheren Wirtschaftlichkeit führen. Das ist ja eine Binsenweisheit, das wissen wir.
Herr Rieger, aber noch, ja. Ich glaube an der Stelle, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben in dieser Sendung, müssen wir einen Punkt machen. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich für Ihren Anruf und für Ihre Einschätzungen.
Alles klar.
Danke Ihnen, Herr Rieger von der Brandenburgischen Architektenkammer. Und ich habe eben schon über die Flexibilität, die Wohnungen oder Häuser vielleicht auch mitbringen müssen, mit Herrn Rieger gerade gesprochen, ihn danach gefragt. Ich würde das auch gerne Herrn Zalewski fragen vom Bundesverband der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Herr Rieger sagte eben, die Architekten sind da nur zum Teil zuständig, da eben auch dann diese variablen Möglichkeiten im Wohnen zu schaffen. Sind Sie vielleicht auch gefordert, neue Möglichkeiten, flexibleres Bauen, flexibleres Wohnen zu ermöglichen in Ihren Wohnobjekten?
Ja, natürlich, aber wir setzen das ja auch konkret um, so man uns denn lässt. Also wir bauen mittlerweile Grundrisse, die ich mehr oder weniger mit dem Schraubenzieher umbauen kann. Wir reden über modulares, systemisches Bauen sehr viel im akademischen Bereich, leider viel zu wenig auf der Baustelle. Mhm. Also diese von Herrn Rieger zu Recht kritisierte Kleinstaaterei, was die Bauvorschriften betrifft, 16 Landesbauordnungen in 16 Bundesländern. Ich mache immer den Vergleich, wenn ich einen VW Golf in Dortmund zulasse, dann darf ich damit auch in Kiel fahren. Beim Haus ist das nicht so. Ja? Da müsste ich einen anderen Außenspiegel dran schrauben. Und das ist ein Thema, wo wir ganz, ganz dringend dran müssen. Die Diskussion wird geführt, die Debatte ist da. Die Umsetzung ist leider noch nicht da, aber die Bauministerkonferenz scheint es auf dem Schirm zu haben. Denn was einmal genehmigt ist, könnte ja auch multipliziert werden. Mhm. Und das sind so Dinge, aber Thema Umbau oder wo ist eine schnelle Lösung und wie können wir das demografische Problem auflösen? Wir brauchen auch ein Umbaurecht. Niedersachsen ist da jetzt vorangeritten. Mhm. Hat zum Beispiel gesagt, im Bestand, wenn das aus den 60er Jahren ist, dann gelten die Vorschriften der 60er Jahre, da muss das Treppenhaus nicht komplett neu gemacht werden.
Umbau ist dann sicherlich auch ein Thema, über das wir schon gesprochen haben hier. Ich würde gerne noch abschließend Nadine Nebel von der Hochschule Düsseldorf fragen, was glauben Sie denn, wie viele unterschiedliche Wohnkonzepte, wir haben gelernt, es geht sowieso nicht schnell auf dem Wohnungsmarkt, aber in näherer, mittlerer Zukunft, wie viele unterschiedliche kreative Ideen, Wohnkonzepte werden wir sehen? Wird es da eine, wird es eine Aufspaltung, wird es unterschiedliche Formen von Wohnen geben?
Ich glaube, es muss. Also es muss diverser werden, definitiv. Ich glaube auch, wie gesagt, dass es schon Ansätze gibt, die sind halt nur noch nicht sichtbar und die müssen halt weiter kommuniziert werden. Aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund der anderen Wohnkonstellationen in den Haushalten sind wir quasi mehr oder weniger gezwungen.
Diese Diversifikation ist das Wort, das ich suchte und das werden wir dann sicherlich auch auf dem Wohnungsmarkt in naher Zukunft sehen. Danke an Nadine Nebel von der Hochschule Düsseldorf vom Institut für lebenswerte und umweltgerechte Stadtentwicklung und danke auch an Dirk Zalewski, den Präsidenten des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Das war die Agenda hier im Deutschlandfunk. Wir haben gesprochen über kreative Ideen, Konzepte gegen die Wohnungsknappheit und welche Konzepte es da alles gibt, das werden wir vielleicht auch in 2 Jahren sehen. Dann findet nämlich die internationale Bauausstellung in Stuttgart statt, in der man sich auf die Fahne geschrieben hat, auch neues Wohnen zu erfinden. Das war's für heute. Am Mikrofon hier Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag.